I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Die 100 besten Filme aller Zeiten.
Gib mir ein Ö.
Ö.
Ö. Gib mir ein L.
Lüll.
Gib mir ein L. Kannst du mir ein L geben?
L.
Gib mir noch ein L.
L.
Gib mir ein F.
F.
What's the word? 11.
11.
Willkommen zu Episode 11.
Danke.
Das kommt, was, schon 11?
Also, was, schon 11? Episode 11 der 100-B-FATS.
Die 100 besten Filme aller Zeiten.
Die Podcast-Reihe, die aus diversen anderen Filmhitlisten, 100er-Listen, 500er-Listen eine ganz neue zusammengestellt hat. Hat er
zusammengestellt.
Von 100 zählen wir runter, Herr Mayer, ja?
Jetzt fragst du mich wieder, wo wir sind, bei Platz 80?
81.
Siehst, ich habe jetzt irgendwie bei 11.
Nein, das ist die 11. Oh. Episode.
Ja, die 11. Episode.
Oh, Mann, ey.
So ist das, wenn man sich Gäste einlädt.
Keiner hört mir zu. Von 100 zählen wir runter, stellen die Platzierten genau vor. Zuletzt waren es auf Platz 83 Mel Gibsons Braveheart.
Ja, warum nicht?
Und auf der 82 Ang Lee's Crouching Tiger, Hidden Dragon.
Yes.
Yes. Immer mal wieder haben wir Filmpaten für die jeweiligen Platzierten zu Gast. Schauspielerinnen, Schauspieler, Moderatorinnen, Moderatoren, andere Podcaster, Podcasterinnen. Heute ein alter Showfreund, alter Showhund.
Der bin ich.
Der Showhund, der uns bereits bei unserem anderen Podcast beim Logenplatz mal die Ehre gegeben hat.
Ja, richtig. Das ist auch schon lange her.
Wir begrüßen Amir Sufi, Schalömchen.
Hallo, ich winke so in die Runde. Ihr könnt es zwar nicht sehen, aber seht es dann in unserem Blog.
Nee, haben wir gar nicht. Ich finde es immer schwierig, dich anzumoderieren. Ich finde es immer schwierig, weil... Das ist keine Koketterie, finde ich, weil du halt viel gemacht hast, ne? Also machen wirst. Filmkritiker, Journalist, Trailer-Experte, Medienfuzzi, Entrepreneur.
Richtig.
Wie dieses furchtbare Wort heißt. Drehbuchautor, Projektleiter, Manager, Träumer, ja. Regisseur, etc., etc. Mit welchem Wort würdest du dich dann heute begrüßen lassen, beschreiben?
Arm.
Arm.
Arm. Künstler.
Armin.
Energielos.
Mann, der Armin hat gar nicht. Energielos hilft uns aber nicht weiter dann heute.
Nein, ich würde sagen, Armin ist genauso filmverrückt, wie du es bist.
Na, vielleicht manchmal sogar ein bisschen mehr auf andere Art und Weise.
Stefan und ich haben unterschiedliche Gewichtungen. Wir sind beide richtig filmverrückt. Wir haben uns ja auch über einen Film kennengelernt. Mhm. Und wir ergänzen uns da echt ganz gut. Für Außenstehende ist es manchmal nervig.
Weil das so
Spaß beiseite, ja, bei Spaß beiseite, wenn wir zusammen irgendwo dann, also das sind dann so irgendwie, also wir ergeben beide ein Raum-Zeit-Kontinuum, wenn wir aufeinandertreffen. Und es ist dann schon schwierig für die Leute, wenn wir halt da so ins Nerdige abdriften. Das Problem an dem Geschichtchen ist halt, nee, nicht Problem, interessant ist, wir haben ganz oft dann eine Meinung und drehen total durch und sagen, ey, der Film ist das Beste überhaupt und geil und super, super, super. Und dann gibt es andere Filme, die eher super finde, wo ich sage, Alter, du hast da den Schuss nicht gehört.
Stimmt,
oder wo ich dann sage, ich liebe den Film total. Und er sagt, Alter, das ist der größte Dreck aller Zeiten. Wenn dieser Film ein Gesicht hätte, ich würde reinschlagen.
Ja, ist doch gut.
Das ist eine interessante Dynamik in all dem.
Das macht doch am meisten Spaß.
Alles dabei, ja, würde ich sagen.
Das, ne? Stimmt.
Ja. Zustimmen geht, aber wenn man konträrer Meinung ist, noch besser.
Ja.
Und wie ist 2000?
Und Judge Dredd?
Ja,
Judge Dredd. Sylvester Stallone ist immer noch ein guter Film.
Ja, mag sein. Aber Dredd mit Carl Urban ist auch gar nicht so schlecht. Schreibst du ihm nicht jedes Mal, wenn du ihm schreibst, er soll Dredd?
Das stimmt. Ich habe mal eine Zeit lang unter jedem Post bei Carl Urban auf Instagram geschrieben, egal was er gepostet hat, ich habe heute was gegessen, oder ich bin im Urlaub, sag ich, wann machst du endlich Dredd 2? Das habe ich monatelang ihm geschrieben, aber.
Und bis jetzt hat es nichts gebracht.
Nee, eine Antwort, nee.
2021, wie ist es bisher so?
Wow. Ja. Ja, also gut, dass es jetzt 2021 ist, nicht mehr 2020, geht. Jahr des Ochsen haben wir jetzt, ja, vom Jahr der Ratte zum Ochsen hin, für die, ja, Chinesen, für unsere chinesischen Zuhörer. Ich hoffe, ihr könnt uns empfangen überhaupt. Die unterwürdigen Botschaften, die kriegt ihr ja so oder so mit.
Ja, wer weiß, ob es abgedreht wurde schon.
Ich weiß, du kannst nicht über alle aktuellen Projekte sprechen von dir, ja. Da ist einiges, was wirklich gerade, es rollt an, es läuft ganz gut, darüber dürfen wir nicht sprechen, aber bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Aber du darfst über Unified reden, oder?
Ja, also wenn ich das,
soll,
wenn ich das
bitte
das
plug
kurz, plug gerne, mal. Gerne kurz machen kann. Ich arbeite für ein ganz tolles, neues, aus Deutschland stammende internationale Kurzfilmfestival mit. Da mache ich das Marketing. Und das ist weit aus dem letzten Jahr in dieses Jahr hinein transportiert. Wir haben jetzt schon sehr viele tolle Kurzfilme aus der ganzen Welt, Afrika, Europa, Südamerika, von sonst woher. Und unser Thema ist natürlich Corona. Wie gehen die Leute mit Corona um? Wie hat es ihr Leben verändert? Wie hat es ihr Leben beeinflusst? Positiv oder negativ? Und wie können sie sich damit kreativ auseinandersetzen? Das läuft noch. Wir haben Einsendeschluss des 31. März. Wenn jemand noch seinen Corona-Film einreichen möchte, gerne auf unifiedfilmmakers.com gehen.
Unified Filmmakers, so heißt das Festival, ne?
Richtig.
Ja, toll. Richtig. Na gut, aber da müsste man jetzt schon ganz schnell mit dem Handy einen Film drehen, um ihn einzureichen.
Was sind die Grundvoraussetzungen?
Grundvoraussetzung könnte ein Handy sein, kann auch eine Top-Kinokamera sein. Wir haben die Längenangabe bis 5 Minuten einen Kurzfilm und von 5 bis 20 Minuten. Und es muss was mit Corona zu tun haben. Es kann lustig sein, kann traurig sein, kann Zombie-Film sein. Das Genre ist den Filmemacher und Macherinnen überlassen.
Also das ist halt, ne, du hast es, Herr Meier hat es gerade so im Scherz gesagt, ne? Also es geht durchaus, dass man sein Handy nimmt und damit
einen
Film dreht.
Sicher. Also wir sprechen nicht nur professionelle Filmemacher an. Jeder, der sich irgendwie mit diesem Thema kreativ auseinandersetzen will, ist mehr als willkommen.
Ich habe auch letztens gehört, es gab auch schon einen Spielfilm, der mit dem Apple iPhone in 4K gedreht wurde. Das geht ja tatsächlich auch.
Hat nicht Soderbergh eingemacht in 4K?
Zwei, glaube ich, sogar.
Zwei sogar schon. Ja.
Der hat so einen komischen Horrorfilm in der
ja, mit der Dings. Mit der,
mit der Dings.
Mit der Dings.
Und mit der anderen auch.
Mit dem Henne.
Nicht mit. Das ist zum Beispiel so ein Insider,
ob den jemand versteht. Mit dem Henne. Der Henne, der hat auch da. Der Henne hat ein Surfbrett bekommen zu Weihnachten.
Das ist ein ganz gediegener,
der Henne.
Gut, jetzt sind wir schon wieder am
Abdriften. Jetzt sind wir abdriften. Ja? Jetzt waren wir gerade bei Happe Kerkelings Kein Pardon. Einer der besten Filme aller Zeiten.
Der besten deutschen Filme,
wirklich.
Komödien aller Zeiten.
Das kannst du ja nicht sagen, dass er noch vorkommen wird.
Habe ich gar nicht gesagt. Gut, okay. Ich habe gerade gesagt, ob er noch vorkommt, mal sehen, weiß ich nicht. Mal gucken. Oder was auch immer ich gesagt habe.
Als Special.
Die besten 100 deutschen Filme aller Zeiten. Das können wir auch mal machen.
Die 100 besten deutschen Filme.
Da gibt es auch einige.
Gleich mal patentieren lassen. Stonk.
Ne?
Ey, du hast uns gerade vorgeworfen, wir drifteten ab.
Jetzt ja, wenn ihr jetzt mit guten deutschen Filmen anfangt, was soll das denn?
Jetzt driftest du ab. Ja. FH? Fritz Hitler hieß er ja wohl nicht.
Führerhauptquartier.
Führershund. Stonk, unbedingt mal gucken. Ja, Stonk, ja. Ach, super. So, versuch was. Möchtest du irgendwie 2 Cents abgeben jetzt hier für die Kinokrise oder irgendwie so? Oder sagst du auch, ich kann die Scheiße nicht mehr hören und es ist furchtbar. Du hättest jetzt von uns, würdest du eine Plattform kriegen, einmal abzuätzen, wenn du möchtest?
Vielleicht machen wir es am Schluss. Ja. Machen wir es am Schluss, dann sind die Leute gespannt.
Nein, am Schluss gibt es den Teaser auf den nächsten Film.
Ah ja, okay. Das Einzige, was ich sagen kann, hey, wenn die Kinos wieder aufmachen, geht bitte ins Kino. Netflix ist super, Netflix ist toll, aber Netflix ist kein Kino, ja, wenn ihr zu Hause sitzt und ihr könnt immer auf die Pausentaste drücken und ihr kratzt euch irgendwie oder was weiß ich und geht raus und guckt aus dem Fenster, es ist nicht
kein Kino.
Es ist nicht Kino, es ist auch nicht im Sinne der Filmemacher.
Genau, es ist super. Also ich bin null gegen Netflix oder Amazon Prime oder sonst was, aber das Kino ist eine eigene Kunstform, das bringt die Leute zusammen. Man kann mit fremden Leuten im Raum sitzen, man kann lachen, man kann weinen, man kann sie auch stören. Da stören Stefan und ich mich sehr dran, wenn die Leute einfach die ganze Zeit quatschen. Das ist zum Kotzen, ja. Aber das vermisse ich so ein bisschen. Letzten Film, den ich gesehen habe, war Tenet, ja.
Ausgerechnet. Tenet ist übrigens einer der Filme, den ich gut fand und er scheiße.
Und ich scheiße fand, genau.
Ich fand auch sehr gut.
Das ist ein anderes Thema. Neue Show ist das, Tenet, aber rückwärts.
Ja? Dies ist eine andere Geschichte. Und soll ein anderes Mal erzählen.
Ein Spoiler-Alarm mit dem Rückwärtsgrad?
Ach, ist mir doch egal, wer Tenet jetzt noch nicht gesehen hat.
Also geht ins Kino, wenn die Kinos wieder aufmachen, geht ins Kino. Die Leute wollen die wollen Geld verdienen, wir wollen Spaß haben und dann helfen wir uns alle gegenseitig damit.
Gut, machen wir. Oh,
alle gegenseitig, da freue ich mich auch drauf.
Alle drei zusammen.
alle drei zusammen. Aber jetzt müssen wir ja im Moment streamen. Was guckst du gerade? Was guckst du gerade aktuell?
Ich gucke gerade The Terror, die Serie mit Jared Harris. Ja, da bin ich bald mit der ersten Staffel durch. Ist schon ein bisschen älter, weil ich so 2 Jahre. Hab jetzt endlich
auch angefangen.
The Terror läuft wo?
Das läuft bei, ich hab's bei Amazon Prime.
Bei Prime, genau. Okay.
Bei Prime Video. Prime Video
heißt es. Und es ist nicht für jeden, aber es ist, also mir gefällt's sehr gut.
Ich habe jetzt die erste Folge angemacht und so, mir hat's echt, echt gut gefallen.
Ja.
Schön. Also, du
apropos
hast
angemacht.
Ach, apropos angemacht. Du hast die Patenschaft für einen ganz besonderen Klassiker übernommen. Wir haben ja immer unsere Filmpaten immer mal wieder. Hashtag Filmpate. Filmpatin. ein Film aus den 90ern. Und bevor wir zu Warum und Wieso kommen, ne, warum du die Patenschaft, sei jetzt mal so lieb und verkünde nun, was sich auf Platz 81 befindet.
Auf Platz 81 befindet sich Das Schweigen der Lämmer.
Party-Movie, Feel-Good-Movie of the Year. 1991. Jonathan Demme, auch schon tot.
Mann, Jonathan Demme leider schon tot.
Wann ist denn der gestorben? Ist gar nicht so lange
Entweder letztes Jahr oder vorletztes Jahr.
Ist noch nicht das so lange
her. Nee, ist nicht so lange her.
Der, weißt du noch, wann der gestartet ist in Amerika? Kannst du dich an die Geschichte
erinnern? Zum Valentinstag ist
geil,
der gestartet.
Oder?
Und das war eine schöne Idee von Jonathan Demme. Sagt er, das ist ein Date-Movie. Da muss man mit der Freundin rein oder mit dem Freund rein, weil das wollen wir unbedingt mitnehmen.
Den Danach muss man
aber
nach Hause geleitet werden.
Ja, eben genau. Also eine romantische Komödie am Valentinstag kann ja jeder. Weißt du, da sitzt du halt daneben, guckst ein bisschen hin. Vielleicht kannst du mal den Popcorn-Tüten-Trick machen mit der Freundin. Aber ja. Ansonsten mit einem Thriller oder Horrorfilm ist es. Weißt du nicht, was der Popcorn-Tüten-Trick
ist? Nee, ich weiß. Ich will nur wissen, welcher.
Ja. Ich hab Bilder im Kopf.
Ja. Du nimmst die Popcorn-Tüte, setzt sie dir auf den Schoß.
Richtig, okay, der alte, ja.
Ja.
Okay.
Drei Männer in einem Raum.
Oh Gott.
Wie gesagt, alle drei zusammen.
Okay, ich muss mal einen Schluck Tee trinken. Okay, Konzentration. Es ist ja auch ein Familienprogramm hier.
Ihr seid wirklich bei Apple auf Platz 2?
Nein, vielleicht. Im Logenplatz.
Logenplatz, okay. Ja, mit dem hier auf Platz 3.
Ah, sehr gut.
Genau, also ja, ne?
Sehr gut.
Also, Jonathan Demmes Kult-Thriller ist tatsächlich am Valentinstag 1991 in die amerikanischen Kinos gekommen. Es geht um die Geschichte für die zwei Leute, die ihn noch nicht gesehen haben. Es geht um die Geschichte der jungen FBI-Kadettin. Clarence der Löwe, Clarice. Jetzt
bleib mit dem Plot.
Starling, die mit Hilfe des eingesperrten, distinguierten Gentlemans, dem irren Hannibal Lecter, einen anderen Serienkiller fangen will, mit dem Namen, wie wird er getauft?
Buffalo Bill.
Der häutet seine Opfer deshalb. Und wir hören jetzt mal in diesen wunderbaren Original-Trailer von Dazumals mal rein.
Der Psychiater Hannibal Lecter.
Hannibal der Kannibale.
Guten Morgen. Sie sind eine ziemlich gerissene Person, Agentin Starling.
Naja.
Wieso zieht er denen wohl die Haut ab?
Billy ist kein richtiger Transsexueller. Aber er glaubt es und versucht, einer zu sein. Verstehen Sie? Er hat versucht, alles Mögliche zu sein.
War sie erst das dritte Mädchen, das gefunden wurde. Danach ist er nachlässig geworden.
Wer ist Buffalo Bill?
Die Lämmer haben geschrien.
Sie wachen immer noch manchmal auf, nicht wahr? Wachen auf im Dunkeln und hören die Lämmer schreien.
Meine Ohren. Was ist dir zu laut?
Das
war ihm zu laut. Das ist auch nicht mehr der Jüngste.
Tut mir leid. Ich habe Tinnitus auf dem linken Ohr.
Seit wann?
Leider jetzt seit zwei Jahren oder so.
Und wir haben den Kopfhörer doppelt
schon so zwei, laut. Also schon zwei Jahre?
Ja. Gott, aber ich habe mich dran gewöhnt. Ohne kann ich gar nicht mehr einschlafen.
That's not even funny. Stimmt, ey, das habe ich total verdrängt.
Ja.
Krass, zwei Jahre ist es schon. Also, das heißt ja mal beim nächsten Mal lauter.
Ich glaube nicht, dass es der echte Trailer war.
Nee, war es nicht.
Okay.
Tut mir leid, war eine Falschaussage meinerseits. Das war so ein Zusammenschnitt, glaube ich, für eine TV-Ausstrahlung, glaube ich.
Ja, sehr gut.
Tut mir leid an dieser Stelle. Die Kehle benetzen. Also, Herr Meier, deine Meinung?
Also der Film schreit ganz laut. Ich bin ein 90er-Film, was die Bilder angeht. Das ist natürlich der erste Film gewesen, wo man sich mit dem Bösen identifiziert hat.
Ja, ist es so?
Ja. Wo man wirklich das Böse toll und anziehend fand.
Ja? Ich fand Darth Vader auch anziehend.
Das war früher nicht in der Form so. Ich glaube, es war das erste Mal.
Ja?
Ja. Und natürlich jeden geflasht, der ihn gesehen hat.
Meinst du, wo man sich mit dem Bösen, dich, also dass du dich mit dem
Jeder
Bösen
hat das getan, mit Hannibal Lecter.
Hast du das alle gefragt?
Jeder fand doch Hannibal Lecter sympathisch.
Nee.
Oder spannend oder aufregend.
Ja, ich finde, du musst schon vorsichtig sein mit was du da sagen tust. War das das erste Mal? Nee, ich glaube, es gab schon früher.
Sag mir halt
dass der du, M, eine Stadt sucht seinen Mörder.
Also ich habe sowieso eine Affinität zu den Antagonisten. Ja? Das war schon im Cartoon so, da fand ich Skeletor immer besser als He-Man. Ja? Und die ganzen Bösen fand ich sowieso immer besser. Oder Ming, der Imperator, den fand ich auch besser als Flash Gordon. Von daher, ja, ich meine, jeder kann es ja so sehen.
Also man hat es ja nicht mit Buffalo Bill auseinandergesetzt, sondern eben mit Hannibal Lecter. Ne?
Also, ich verstehe, was du meinst, aber ich würde nicht, also ich hätte das jetzt nicht beschrieben als den Film, wo das erste Mal so war.
Naja, weil es so, ein tiefer Abgrund ist. Man würde ja niemals auf die Idee kommen, jemanden zu essen, aber trotzdem,
Och, na ja.
trotzdem
finde ich... Wenn ich mit meiner Fußballmannschaft in den Anden abstürzen würde, würde ich meine Kameraden
das
auch essen.
Das ist wieder ein anderes Movie. Ja, und es sind so tiefe Abgründe und trotzdem mag man ihn. Weißt du, das ist schon spannend. Mhm, okay. Also man wird da emotional auf eine Achterbahnfahrt geschickt.
Okay. Also ich habe den Film extra nochmal schön angeguckt, zum gefühlt, was weiß ich, 30. Mal oder so. Ich war echt überrascht, wie der mich immer noch richtig reingezogen hat.
Ja, mach mal noch nicht so dein Plädoyer, weil wir werden ja noch ganz genau beleuchten, warum Amir die Patenschaft übernommen hat. Aber zuvor machen wir dieses Background-Infos, okay. Insider-Wissen, Nerdgasms, Fun-Facts hin und her geballere. Ich weiß nicht, ob du da aus dem Stegreif da irgendwie noch ein, zwei Sachen raushauen kannst. Ansonsten würde ich jetzt diese Liste. Ich habe 50 Sachen. Nein. Keine Ahnung, 20 Sachen.
Noch ein Fun Fact.
20 Sachen rausgesucht. Weißt du, wer Hannibal. Also es gab ja.
Ja.
Wer sollte ihn spielen?
Also eigentlich wollte Gene Hackman ihn spielen und er wollte auch die Regie machen. Und Gene Hackman hat sich auch schon das Buch gesichert. Quasi im Konkurrenzkampf mit Jodie Foster, weil die hat das Buch auch gelesen, wollte sich das auch sichern. Und dann hat er das ganz lange schon, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, in Development gehabt. Dann hat seine Tochter ihm gesagt, Daddy, ich glaube, das ist zu hart, das ist zu hardcore, das ist zu brutal, und hat er sich rausgezogen. Und dann haben sie es wieder offen gehabt für andere Leute und der Produzent wollte den anderen Regisseur haben und der Regisseur wollte Jodie Foster nicht haben und so weiter. Ist es schon Nerdgasm genug?
Ist geil, super. Und weißt du, wem sie es angeboten haben?
Welchem Regisseur?
Nee, welchem Schauspieler?
Sie haben es unter anderem Sean Connery angeboten.
Genau, und es finde
Wie bitte?
Sie haben es Sean Connery angeboten.
Der war einer der Ersten, der das Drehbuch lesen durfte, außerhalb dieses elitären Ringes, da, also von Hackman und so weiter. Und dann haben sie gesagt, so, jetzt gucken wir mal, wem es geben. Dann haben es Sir Sean Connery.
Das hat ja überhaupt nicht gepasst.
Und zugeschickt. Und Sean Connery, der hatte echt ein sicheres Händchen, gute Rollen nicht anzunehmen.
Gandalf.
Also er hat Gandalf nicht angenommen, er hat Hannibal Lecter, aber ganz ehrlich, das hat auch nicht geklappt. Wenn er jetzt dahinter gestanden hätte mit seinen 1,90, dann hätte in dieser Glaszelle, das hätte nicht hingehauen. Da haben viele berühmte Leute haben das Drehbuch schon in der Hand gehabt. Robert Duvall sollte in Hannibal Lecter spielen. Jack Nicholson hat einfach nicht zurückgerufen. Das habe ich nochmal nachgelesen. Der war so busy. Also irgendwie
was wollt ihr von mir?
Ich hab schon
genug Oscars hier.
Genau. Und das ist eine ganz, ganz spannende Produktionsgeschichte.
Kamera?
Hinter Schweigender
Kamera?
Tak Fujimoto.
Geil, also diese Bilder, ne? Wenn schon
und losgeht. Nachts hat abends Fujimoto gedreht.
Alter, das ist schlimm. Scott Glenn als Chief Agent Crawford, der hat seine Vorbereitung sehr ernst genommen und der hat sich in der Vorbereitung auch so FBI-Tapes und sowas an. Kennst du die Geschichte? Dass er halt ein fröhliches Band, was er sich angehört hat in der Vorbereitung auf seine Rolle, war ich weiß nicht, wie das gekommen ist, die Tonbandaufnahmen vom FBI von zwei Männern, die eine 16-Jährige vergewaltigen. Und da hat dann Scott Glenn irgendwie gesagt, oh, das ist mir jetzt hier ein bisschen zu heftig und ist da also unter Tränen rausgegangen und also musste das abbrechen. Und er meinte halt, diese gesamte Erfahrung, diese Vorbereitung auf diese Rolle, auf diesen Film, also vorher hat er gesagt, auf gar keinen Fall Todesstrafe. Das geht gar nicht. Ja, so. Nach der Vorbereitung hat er gesagt, ja, vielleicht doch nicht ganz so liberal mit meiner Einstellung dazu. Das ist ja
fürchterlich.
Mit meiner Einstellung dazu. Ist halt so.
Naja.
Er hat sich
die ganzen krassen Fälle reingezogen.
Hat einfach damit zu tun, genau, dass er sich viele krasse Fälle in der Vorbereitung reingezogen hat und viel gehört hat, leider viel gesehen hat, dass er gesagt hat, ey, es gibt so viele schlechte Menschen, die kann man nicht mehr rehabilitieren. Die muss man tatsächlich einfach wegmachen. Also seine Worte, nicht meine.
Ja,
oder seine Einstellung, nicht meine.
Muss man unterscheiden, bei Schweigender Lämmer sind ja psychisch kranke Menschen und die dann irgendwie weggesperrt gehören. Der eine war ja schon weggesperrt und der andere haben sie am Schluss bekommen. Oh, Spoiler. Ja, und der war auch ganz viel in Quantico bei diesen psychologischen Seminaren dabei und ich kann es nur bestätigen, was du sagst.
Anthony Hopkins hat Lecters Stimme auf...
Das möchte ich sagen.
Oh, bitte los.
Das ist, ja,
die das heilige ist
eine Mischung.
Die heilige Dreifaltigkeit,
auf
die das basiert
hat. Das ist eine Mischung aus Catherine Hepburn, die wir auf Deutsch wahrscheinlich nicht im Original jemals gehört haben. Also wir Circle hier, Circle of Three Friends, alle drei zusammen haben das natürlich gehört. Und Truman Capote.
Genau, ist geil, ne? Also mit seiner komischen, merkwürdigen Stimme, beziehungsweise seinem Ton, seinen Rhythmus gehabt hat. Und es gibt noch eine dritte Inspiration für die Stimme von Hannibal Lecter, Hell 9000.
Wie, und er hat versucht, diese drei Stimmen.
Diese drei so zu das sind so diese Inspiration dafür, wie er redet. Geil. Und so und Betonung und so weiter.
Das können wir auf Deutsch leider nicht hören. Die deutsche Synchro ist super.
Super.
Ja, die ist wirklich, ist wirklich Weltklasse. Aber man verliert im Original halt die Nuancen, die sich aus Akzenten ergeben, aus amerikanischen Akzenten oder was er jetzt so ein Kompositum aus den Stimmen gemacht hat. Also ich kann es jedem nur raten, guckt euch nochmal auf Deutsch an, aber dann zurückspulen die Netflix und ja, dann guckt es euch nochmal auf Englisch mit Untertitel.
Ich hab ihn er öfter spricht ja auch als Brite, das heißt, er ist ja auch distinguierter als ein Amerikaner. Das ist ja auch gewollt ein Stück weit, glaube ich. Ne?
Ja. Ich weiß gar nicht, ob er, naja, wenn er Catherine Hepburn genommen hat und Truman Capote und HAL 9000, sind wahrscheinlich amerikanische Akzente damit drin, oder? Wie ist denn die Rolle Hannibal Lecter? Wo kommt denn der her in
der Geschichte? Aus Osteuropa, der kommt aus ich weiß nicht, ob der aus Ungarn, das habe ich jetzt vergessen.
Hannibal Rising.
Ja, bei Lecter, klar. Also Lecter, ich glaube, es ist irgendwas unten.
Irgendwas Europäisches halt.
Unten.
Warschauer Pakt.
Oder, so. wie mein Bruder im Kino damals bei Hannibal Rising gesagt hat, diesem Film, dieses Prequel.
Das war fürchterlich.
Ganz viele Filme waren fürchterlich. Ja. Wie mein Bruder sich in einer wirklich schlimmen Szene zu mir rüberdreht und einfach nur sagt, aha, an dem sind wir also auch schuld. weil Nazi-Soldaten
die Schwester
töten und essen. Spoiler!
Ist ja wohl klar, oder?
Ja, ist ja wohl klar. Daraus muss ja Hannibal Lecter werden. Schrecklicher Film. Hannibal Rising. Egal. Zurück zu dem guten Film. Es gibt so ein paar Details im Film, die man, also wir nehmen das auf als Zuschauer und erst hinterher, wenn man sich damit so beschäftigt und dann fällt einem das auf, was das bedeutet und so weiter. Zum Beispiel, dass Hannibal Lecter auf Hopkins ausdrücklichen Wunsch trägt, der weiße Sachen.
Ja, da gibt es auch eine Geschichte dazu.
Und bitte.
Und zwar hat er gesagt, er hat sich an irgendwas erinnern wollen, was ihm Angst gemacht hat in der Kindheit. Mhm. Und als Kind hat er die Mandeln rausbekommen. Und der Arzt war ganz in weiß gekleidet und hat sich dann vorhin hingesetzt und hat mir dann, damals war es so wie mit einer Stricknadel, hat man ja die Mandeln noch raus, bei meiner Mutter auch, zack, so raus. Und sagt, und dann, das war für ihn sowas ganz Furchtbares. Und darum sagt er, quasi wie so ein alter HNO-Arzt.
Genau. Weil die Menschen grundsätzlich gerne mal Angst haben vor Ärzten und Zahnärzten und so weiter. Mhm. Und hat gesagt, ja, man muss sich weiß tragen.
Viel Blut und weiß ist auch ein schöner Kontrast.
Ja,
ne?
Genau. Ja.
Das stimmt.
Buffalo Bill ist angelehnt an gleich mehrere Serienmörder. Also es gibt so ein, zwei Namen, die wir halt kennen. Ed Gein zum Beispiel oder Ted Bundy. Das sind so die Namen, die mir geläufig waren oder sind. Edmund Kemper sagt mir jetzt nichts.
Also es gibt noch einen.
Jerry Brudos und Gary Heidnik.
So, und dieser Gary Heidnik, das habe ich extra mal nachgeguckt. Genau, also Ed Gein hat die Haut abgezogen und Ted Bundy hat die Frauen immer gelockt. Ich habe mein Bein gebrochen, meinen Arm gebrochen und sah gut aus. Und dem haben sie gleich vertraut. Und dieser, wie hieß der Spezi da nochmal, der letzte?
Gary Heidnik.
Und Gary Heidnik hat in seinem Haus auch so ein Loch gehabt, wo dann die arme Frau reingesteckt wurde.
Also alle drei zusammen?
Alle drei zusammen, genau. Sehr gut, sehr gut.
Schon wieder die Dreifaltigkeit.
Ja, schon wieder die Dreifaltigkeit.
Des Todes.
Diese berühmte Tanzszene dann, wo Buffalo Bill halt vorm Spiegel da tanzt und sich da was wegklemmt.
Goodbye Horses.
Goodbye Horses, geiler Song übrigens, aber den man ja gar nicht mehr normal hören kann. Das ist von Ted Levine. Wird der Levine oder Levine ausgesprochen?
Ich glaube Levine.
Ich glaube auch Levine. Ich würde auch Levine sagen. Ted Levine, der Buffalo Bill Darsteller, der hat das improvisiert, mehr oder weniger. Also so ein Tanzen war im Skript nicht drin. Und er hat aber zu Demme gesagt, also zum Regisseur Jonathan Demme, hat er gesagt, wenn wir zeigen wollen, wie krank der Vogel richtig ist, dann glaube ich, dann müssen wir tanzen. Das Einzige, was wir noch tun können, ist tanzen.
Ist auch sehr gelungen, die Darstellung dieses
Buffalo. You can really dance.
You can really dance. So. Oh, schrecklich. Zur Glasscheibe. Die gibt es aus einem und eigentlich nur einem einzigen Grund. Diese Glasscheibe, die zwischen Clarice und Hannibal Lecter ist. Ne? Also Glas Chianti ist nur da, weil Jonathan Demme gesagt hat, Gitterstäbe, die sind ein Moodkiller. Das ist blöd, durch Gitterstäbe zu drehen. Irgendwie, dann musst du da irgendwie so clevere Kamera-Dings machen und so. Hat er einfach. Es ist dir zu laut.
Sag einfach. Ah, dann darf ich das auch sagen, weil ich gebe hier nur so wilde Zeichen.
Wenn es dir zu laut ist, musst du einfach sagen.
Noch ein bisschen, bitte. Ja, jetzt wird es ganz aus.
So
ist besser. Dankeschön, danke.
Wir sind hier nicht bei der Oscar-Verleihung
oder Golden
Globes oder so, oder sowas. Da kannst du ruhig sagen, wenn dir die Kopfhörer zu laut sind. Das ist kein Problem.
Du kannst ja hier entspannt sein, ne?
Diese Glasscheibe halt ist einfach nur, weil Drehen durch Gitterstäbe fand Jonathan Demme kacke. Viel improvisiert wurde auch bei der ersten Begegnung. Von den Titelfiguren. Hopkins hat da improvisiert im Original. Und zwar seine Häme da über Jodie Fosters Südstaaten Geschwafel, also ihren Akzent.
Genau,
Akzent,
er macht es ja wahnsinnig lustig über sie.
Dass und das Ding ist halt, sie haben halt angefangen mit der Szene und Hopkins hat improvisiert und die Foster hat es nicht gebacken gekriegt, sie hat nicht gepeilt, was da jetzt passiert. Sie hat gedacht, der Hopkins will sie ärgern, also
will
sie verarschen. Und hat Jodie Foster hat es ernst genommen, was der halt sagt. Weil er weil sie halt so geredet hat, sie hat ja diese Rolle so angelegt, ne? Hat sich ganz viel Mühe gegeben, die Jodie. Und der Hopkins steht vor ihr und sagt, ja, Landei und sowas, wo du herkommst und so. Und sie hat es richtig ernst genommen und ist da ganz verstört worden, fühlte sich wirklich persönlich beleidigt.
Und das ist das, was auch im Film dann zu sehen war? Und das ist
im Film zu sehen.
Weil es so authentisch war.
Weil es authentisch ist. Ihre Reaktion, wie sie das dann, den Text,
ein bisschen Fresse, ja.
Wie sie den Text weiterspricht und so. Also sie bleibt ja in der Szene drin, ne? Aber sie ist richtig, richtig gestresst. Und Jonathan Demme hat hinter der Kamera gesessen. Geil, geiles Zeug. So machen wir
das. Das nehmen wir.
Also, das sind echte Reaktionen auf
Hopkins. Zu den, wenn wir jetzt auf Akzente, Dialoge und Spontanität und so kommen.
Bitte.
Da gab es auch eine Geschichte, denn Jonathan Demme war nicht für Jodie Foster und der Produzent war nicht für Anthony Hopkins. So. Und dann haben sie aber gesagt: Okay, wenn du für den einig bist, ich bin für andere nicht, dann müssen wir uns irgendwie Mittelweg treffen. Ich akzeptiere deinen, du akzeptierst meine und gut, das haben sie zusammengeschmissen. Und die allererste Szene mit Jodie Foster, die er gedreht hat, sie holt tief Luft, wie ich gerade, spricht und sagt: Furchtbar, furchtbar. Ganz normaler kalifornischer Akzent, sagt er, das ist es nicht. Ich habe die Rolle angelegt, du musst aus dem quasi vom Dorf kommen, West Virginia und so weiter. Ich sage, Jodie, das passt nicht. Kannst du nicht West Virginia? Ich sage, ich kann es machen. Ich habe gedacht, das reicht. Nee, mach mal bitte. Zweiter Take hat es gemacht. Perfekt. Und er hat gesagt, genau das, jetzt ist die Rolle da. Und da ist auch seine Angst geschwunden, dass sie die Falschbesetzung ist.
Ja, die war ja sehr jung und ich glaube, ist sie damit bekannt geworden?
Nee, die war vorher, schon... Vorher hat sie schon Oscar gehabt, oder?
Sie hat schon einen Oscar gehabt und sie, ich meine, Jodie Foster ist wie Kurt Russell, die sind seit Kindesbeinen, sind die im Film unterwegs. Stimmt,
die sind ja Kinderstar gewesen.
Die sind beide, die beiden sind so ganz, ganz krasse Kinderstars.
Genau. Ja? Sie hat ja auch die Filme gemacht, oder? Auch Jodie Foster, oder?
Sie hat mit Kurt Russell so einen Film. Irgendwas mit dem Löwen da.
Ja, war das nicht Clarence, der schielende Löwe?
Dann sind wir doch wieder bei Clarence. Deshalb hast du diesen Sprung im Kopf gehabt. Ja.
Krass, siehst du? Und dann hat sie halt bei Taxi Driver mitgespielt und so.
Also richtig, ich meine, genau.
Sie war da schon auf der Mappe.
Das war weit
auf der Mappe.
Taxi Driver.
Und den Oscar für The Accused hatte sie halt schon schon gehabt. Also ihren
wie hieß der nochmal auf Deutsch?
Angeklagt. Ja. Auch ein lustiger Film, so ein Feel-Good-Movie für einen Sonntagnachmittag. Und danach ein Zoo. Also überhaupt ist der Film ja sowieso vor allem wegen der Interaktion zwischen Foster und Hopkins dann doch in höchsten Tönen gelobt worden. Also da, wo vorher der Produzent und der Regisseur gesagt haben, oh, es klappte nicht, das hat dann wunderbar funktioniert. Und hier nochmal ein Ausschnitt von der letzten Begegnung zwischen Clarence, dem schielenden Löwen, Clarice und Hannibal Lecter.
Ich habe die Ermittlungsakte gelesen, Sie auch? Was Sie brauchen, um ihn zu finden, steht alles dort auf diesen Seiten.
Dann sagen Sie mir wie.
Oberste Prinzipien, Clarice. Simplifikation. Lesen Sie bei Marc Aurel nach. Bei jedem einzelnen Ding die Frage, was ist es in sich selbst? Was ist seine Natur? Was tut er, dieser Mann, den Sie suchen?
Er tötet Frauen.
Nein, das ist nebensächlich. Was ist das Vordringliche bei all seinem Tun? Die Frage ist, welche Bedürfnisse er durch Töten befriedigt.
Abreaktion der Wut. Versuch gesellschaftlicher Anerkennung. Und Überwindung sexueller Frustration.
Nein, er begehrt. Das ist seine Natur. Und wie beginnen wir zu begehren, Clarice? Suchen wir uns Dinge zum Begehren aus? Strengen Sie sich mit allen Kräften an, jetzt eine Antwort darauf zu finden.
Nein. Wir können...
Nein, wir beginnen das zu begehren, was wir jeden Tag sehen. Spüren Sie nicht Blicke über Ihren Körper wandern, Clarice? Und gleiten Ihre Augen nicht auch manchmal über Dinge, die Sie sich wünschen?
Na schön, ja, jetzt bitte sagen Sie mir, wie...
Nein.
Und dann kommt sie halt drauf, er muss sie gekannt haben. Er hat sie gekannt. Sein erstes Opfer. Geil, oder? Weißt du noch, wie viele Minuten Screentime er gehabt hat letztendlich, Anthony Hopkins?
7,5 oder 8 Minuten.
Nee, mehr.
Wie bitte? Ja.
Doch, mehr. 16.
16 Minuten?
Angeblich 16 Minuten. Dafür gibt es einen Oscar.
Okay, wenn 16 Minuten waren, auf jeden Fall war das irgendwie so, es war zu viel für eine Nebenrolle und zu wenig für eine Hauptrolle. Und dann haben sie aber entschlossen, Hauptrolle.
Hauptrolle. Also wenn man dafür nicht einen Oscar bekommt, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Also das war mehr als...
Ist ja gut, hat er doch gekriegt.
Notwendig.
Das war doch notwendig, aber eben 16 Minuten. Große Fangemeinde gibt es natürlich in der LGBTQ-Szene. Die lieben den Film heiß und inniglich. Nicht. Also da gab es ziemlich viel Gegenwind aus dieser Richtung. Die fanden ihn gar nicht lustig. Die haben Demi da mit heftiger Kritik überschüttet. Und er hat dann immer dazu gerne gesagt, Buffalo Bill ist kein Gay Character, weil sie sich darüber aufgeregt haben, wie das dargestellt wird, ist kein Gay Character. Das ist ein gestörter Mann, der eine Frau sein will, irgendwie, um möglichst weit weg von sich selbst zu sein. Das ist ein Zitat von Jonathan Demme. Und ja.
Ja, ich nicke. Ihr könnt es leider nicht sehen. Ich nicke. Ich muss das irgendwie geräuschmäßig machen. So, ich nicke.
Ich hätte übrigens auch nicht verortet. Das ist einfach ein komplett gestörter, der halt da in dem Film so seinen Charakter da aufbaut, wie er aufgebaut ist. Also ich würde das gar nicht zusammenbringen.
Ja, aber das wurde halt zusammengebracht und da gab es halt viel Ärger dafür.
Das ist interessant, das gab es nämlich, ihr habt ja Braveheart schon besprochen, das gab auch bei Braveheart diese, so ein Outpour an Entsetzen und da haben sie Braveheart No Heart genannt. Kannst du dich daran erinnern? An Demos, ja, in Los Angeles, da haben sie das Poster genommen, haben aus Braveheart No Heart gemacht, weil doch der König den Liebhaber seines Sohnes aus dem Turm da schmeißt. Turm schmeißt.
Ah, okay.
Ah, ja. Oh Gott, genau.
Oh Herr. Lass Hirn regnen. Der Film war tatsächlich erst der dritte Film, der die Big Five gewonnen hat bei den Oscars. Big Five bitte einmal aufzählen, bitte.
Regie, Hauptdarsteller.
Bitte.
Mach mal. Na los, komm.
Herr Regie, Mayer. Herr Hauptdarsteller, Mayer. Drehbuch, Kamera.
Nein.
Und Musik.
Nein. Bestes Drehbuch, beste Regie, beste Schauspielerin, bester Schauspieler.
Ah, okay.
Und bester Film.
Bester Film.
Das sind die. Welche Filme haben es vorher geschafft?
Einer Flug übers Kuckucksnest.
Sehr gut.
Und welches Jahr?
75.
Sehr gut.
Ja. Sehr
und,
gut.
Und dann irgend so ein Clark Gable-Film.
Ja, sehr. Wow.
Aber ich weiß nicht mehr, wie er hieß.
Der Typ ist echt ein Nerd.
Irgend so ein Clark Gable-Film. Ja. It Happened One Night.
Genau.
Es geschah in einer Nacht 1900. 34.
Wollte ich doch sagen.
Ja. Wollte ich doch sagen.
Wollte er doch sagen.
1934.
Ich gebe ihm doch die Zeit.
So, weißt du auch das Budget noch?
19 Millionen Dollar.
Stimmt auch?
Stimmt.
Ja, ja. Ein bisschen habe ich ja vorbereitet.
Wir machen mal so einen Filmquiz und schicken ihn dahin. Ja.
Ach so, warum denn ihn? Warum mich nicht?
Ich war schon mal bei so einem Filmquiz und da waren aber so bizarre Fragen.
Ja. Was tun beim Filmquiz? Habe ich das auch verdrängt?
Nicht mit dir.
Oder meinst du bei mir in der Küche?
Nee. Wirklich mal, weil das war so wie so ein Kneipen-Filmquiz, aber dann kamen Fragen wirklich, wie heißt der Postbote?
War das in der Schwalbe?
Das weiß ich. Welcher Bezirk es ist?
Prenzlauer Berg.
Ja. Ja, richtig, genau.
Ja gut, okay, klar. Ich habe mal an so einem Disney-Quiz auch teilgenommen und da waren dann halt wirklich Fragen, wie hieß der Hund vom Beleuchter und weißt du, so eine Dinger, wo dann halt wirklich...
Wer war der Filmkommissar unter Stalin? Wer soll... Uninteressant. Das haben sie Rainer Werner Fassbender gefragt. Und haben sie nicht aufgenommen in die Filmschule mit so einen dummen Fragen. Wer war der Filmkommissar?
Echt die Frage am Tisch? Ja, ist lustig. Also 19 Millionen Dollar, hast du jemals richtig getippt. Und Einspielergebnis?
Über 300 Millionen.
Nee, 273.
Naja, aber für mich ist über 300.
Ja, mit dem.
Du schuldest mir noch 300 Euro. Ich habe dir noch 273
so handhabe ich das auch.
Ja, das ist sehr gut.
Ganz inflationsbereinigte Summe dann.
Hast du jetzt noch irgendwelche Facts, die du gerne rausholen wollen
würdest? Hintergrundfacts?
Was dir jetzt einfällt so?
Also auf einer von den alten DVDs gibt's einen schönen Outtake, wo Hannibal Lecter, nachdem er da ausgebrochen ist, Sylvester Stallone nachmacht. Als Rocky. Ja. Dann ist die Kamera von unten und dann hat er so das Messer und dann so, jetzt geht's los, Adrian. Rocky 5 oder Rocky 8, irgendwie sowas sagt er. Ja, ja, sehr lustig. Adrian! Sehr lustig. Was gibt's noch für...
Oh, also das rausgenommen aus dem Film, das wäre doch total sophisticated gewesen.
Fun Facts, hast du noch einen Fun Fact? Ich überlege jetzt gerade noch...
Ich bin durch. So gut, vielleicht wäre dir jetzt so was eingefallen.
Also ein interesting Fact, der Jonathan Demme ist immer super bedacht, alle seine Freunde und Familie in die Filme rein zu integrieren. Und
sein Bruder ist da auch wieder mit dabei.
Der hat seinen Produzenten mit drin, der hieß Kenneth Utt, also wie Utt. UTT, der ist der Leichenbeschauer, der hat so dieses ganz zerfurchte Gesicht.
Ach, das, ja.
Das ist einer der Produzenten. Ja, und der Jonathan Demme hat, wie ganz, ganz, ganz viele, bei Roger Corman angefangen, B-Movies zu machen.
Und deswegen ist Roger Corman auch
und
dabei.
Und darum ist Roger Corman
auch dabei. Der spielt einen Richter, oder?
Der spielt, glaube ich, den Hauptstaatsanwalt der USA oder irgendwie sowas. Und der Roger Corman ist dabei. Und dieser eine Polizist, den man da so drapiert im Dings, der ist auch in ganz vielen Jonathan Demme-Filmen dabei.
Krass. Und weil Jonathan Demme so ein Chris Isaac-Fan ist, ist auch Chris Isaac mit dem Film.
Richtig.
Und spielt da einen vom SWAT-Team, ne?
Und war nicht irgendwas mit der Maske? War die nicht irgendwo entliehen von wo ganz anders, um sie so krass aussehen zu lassen? Da hatte ich mal irgendwann was gelesen.
Du verwechselst es jetzt mit Halloween. Das war
nee, auch die
William,
Maske.
William Shatner.
Auch die mit. Das war einfach so aus irgendeinem Material. Die war noch nicht bemalt, die war noch nicht.
Seine Gittermaske oder welche Maske?
Ja, richtig. Genau. Die war noch nicht geschmürgelt. Das war einfach so ein Rohling von irgendeinem so Maskenteil. Und die haben davor, glaube ich, 20 Masken getestet in so einem Wardrobe-Test. Und da gab es. Fechtmasken um das ganze Ding rum, wie so ein Imker-Ding, alte, rittermäßige Sachen. Das kann man, ich glaube, ist auf der DVD drauf oder irgendwo ist es drauf. Und sagen, wir können ja sein Gesicht gar nicht sehen. Und das war viel effektiver. Die so komisch, fast wie so eine Hautmaske, wie so aus Harz sah die aus, nur mit diesen drei Striemen drin.
Genau, dass man seinen Mund noch sehen konnte und eben seine Augen
auch. Ja, krass, ne? Krasses Ding, ey.
Also.
Ich weiß auch, als der, das Interessante war, an dem Tag oder in der Woche, als die Oscar-Verleihung damals war und der gewonnen hat, da gab es ihn schon in Deutschland auf Video. Und da konnten wir dann am nächsten Morgen fröhlich, kannst du sagen, oh komm, dann gehen wir den heute nochmal gucken. Dann bist du in die Videothek gegangen, hast noch eine Kopie erwischt, geilerweise, auf VHS. Und dann haben wir den abends geguckt und da hat meine Mutter den zum ersten Mal gesehen. Und meine Mutter so, ja, und ist der jetzt besonders schlimm? Und ist doch über einen Serienkiller. Und wir so, nee, Mama, der geht, ist kein Problem. Bis zum heutigen Tag verflucht zu uns.
Wirklich?
Dass sie das Schweigen der Lämmer mit uns gucken musste, weil sie natürlich stark traumatisiert wurde mit dem Film.
Also sowas verkraftet ich irgendwie besser als einen krassen Horrorfilm.
Naja, aber weißt du, warum viele Leute solche Filme nicht so gut vertragen? Eben weil kein Vampir dahinter
weil's steckt
oder ein Werwolf,
ja.
Sondern weil es halt.
Echt sein könnte.
Weil es eben, naja, auf Tatsachen basiert, in Anführungszeichen. Also basiert ja auf wahren Serienkillern.
Drei
also
Serienkillern, ja.
4, 5, 6, 7, 12.
Ich glaube, das ist auch das, was du, Fabian, vorhin gesagt hast, dass man sich zum erstmal irgendwie identifizieren kann mit dem Bösen, weil es ist eben kein Werwolf, es ist kein Vampir, es ist einfach in der Realität verankert. Und vielleicht ist es hier Nerd-Fact, als ich den Film jetzt nochmal geguckt habe, vor den Haupttiteln wurde schon eingeblendet, wo der Film stattfindet. Und für mich heißt es, das ist Realität. Mhm. Und alles, was danach kommt, alle Credits, die Namen der Schauspieler und so weiter, gehört in die Realität rein, weil eigentlich, es kommt dann das Logo vom Filmverleih oder was weiß ich und dann fängt es an, New York oder was weiß ich. Und hier fing es mit dem ersten Bild an, sie haben es gleich verankert, wo spielt es da in Quantico? In den
Quantico, Netz. Genau.
Ja.
Quantico.
So. Ja. Und für mich heißt es, weil es ist so ein Ding mit einem Zaunfall, da.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Das hier ist alles echt.
Ist alles echt.
Richtig.
Das Feeling.
Das stimmt. Das war so.
Ich habe noch einen Nerd. Jetzt fällt mir noch ein Nerd-Fact
ein.
Also wir haben ja da ganz viele Motten in diesem Film. Das sind ja keine Schmetterlinge, sind Motten. Und die brauchen so eine ganz bestimmte Art von Motten, die diesen quasi Totenkopf hinten drauf haben. Und die haben sie einfliegen lassen und die haben ganz viel in Baltimore gedreht. Und da war es irgendwie einer der kältesten Winter in Baltimore, die es jemals gab. Und noch kleiner Neben-Fun-Fact, in Amerika wurde Baltimore zu der Stadt gewählt mit den hässlichsten Menschen. Das ist vielleicht mal nur mal nebenbei. Okay. Nur mal nebenbei. Ja, ja. Okay. Aber das hat dem Film ja nicht, hat eigentlich dem Film geholfen. Und die Motten sind angekommen in Baltimore. Und
sind alle draufgegangen.
Sind alle gleich gestorben. Und dann haben sie die Motten nicht gehabt und es gibt extra, wie es bei jedem Film es gibt, so Animal Wrangler heißt es, die Leute, die mit den Tieren arbeiten müssen, dann gibt es einen für die Motten. Und da haben sie also Ersatzmotten rangebracht und der hat gesagt, weißt du, ich male den einfach diesen Totenkopf hinten drauf. Nein. Das hat nicht geklappt. Dann hat der falsche Fingernägel genommen, die mit dem Totenkopf raufgemacht, sagt, das ging auch nicht, weil die waren ja starr. Und dann hat er es irgendwie geschafft, diese blöden Motten mit diesem Totenkopf zu versehen. Das waren aber nicht die richtigen Motten, die man haben sollte. Und dann hat er gesagt, das war aber trotzdem so kalt. Dann hat er die an der Angelschnur genommen und mit einer Angel dann so durchs Bild gezogen, dass sie dann so, die haben geflattert, aber die wären sonst runtergefallen. Dann sind sie so durchs Bild geflogen. Ich mache hier gerade die Bewegung mit meinem Arm.
Sie sieht man keine. Halten Sie Ihre Lautsprecher etwas höher, dann können Sie sehen,
das heißt, die haben die Flügelbewegung gemacht, weil sie noch gelebt haben. Ja, aber er hat quasi den Weg vorgegeben.
Richtig, das ist ja für absurde Sachen.
Ja. Jetzt noch ein ganz tolles Fun-Fact. Ich habe auch übrigens mir das Poster von Stranger Lemmer gekauft, ja, schon vor 1000 Jahren, immer noch genau eingerollt, so wie es ist, ja, in Carbonit an meiner Wand, hängt es dran. Das ist ein ganz tolles, ganz stilistisches, hochstilisiertes Poster. Das Gesicht von Jodie Foster, auf dem Mund ist diese Totenkopf-Motte drauf und ist eben das Schweigen der Lämmer, also Mund zu. Und dieser Totenkopf,
ist zusammengesetzt,
der da drauf ist, das ist eine Künstlermontage von Dali, Das sind, glaube ich, 3-4 nackte Frauen, die sind aufeinander, übereinander und formen diesen toten Kopf. Und das haben sie fürs Poster extra benutzt.
Okay. Geht aber das mal, wusste ich nicht, dass das was von Dalí ist.
Das von Dalí?
Das wusste ich nicht.
Oder er hat irgendwas damit zu tun zumindest. Also auf jeden Fall hat er irgendwie seinen Finger da dran gehabt.
Armin, nur weil ich das nicht wusste, heißt es das nicht, dass es nicht stimmt.
Das ist aber nett, wie du das sagst. Das Poster tatsächlich auch noch vor Augen, weil das so stark war.
Ja, ganz tolles, ikonisches Poster.
Auf jeden Fall. Ja, gut, cool. Also vielleicht, wenn du jetzt bei den Antworten, die da kommen mögen werden, fällt dir vielleicht noch was ein. Aber jetzt gibt es diesen sogenannten Interviewteil mit 7 Fragen, die wir vielleicht teilweise schon ansatzweise beantwortet haben. Beim ersten ist es gleich halt dieses Plädoyer sozusagen, ja. Warum ist es für dich einer der besten Filme aller Zeiten?
Ja. Also ich habe Schweigender Lämmer, ich muss, glaube ich, zum ersten Mal genau, ich weiß nicht, ob du den im Kino gesehen hast, ich habe ihn auf VHS gesehen. Ja? Mhm. Meine allererste Begegnung mit Schweigender Lämmer war das Poster, was bei uns in Berlin noch am Royalpalast hing. Das war ein ganz großes Kino, größte Kinoleinwand Europas, so wurde es damals betitelt. Mhm. Und das war mein allerersten Berührungspunkt. Und dass jeder mir erzählt hat, das ist super, super. Schweigender Lämmer ist ein Film, also ist für mich kein Horrorfilm, definitiv ist kein Horrorfilm, es ist ein psychologisches, psychological Thriller, der uns nur kaputte Leute gezeigt hat. Ja, da ist es, hier ist nichts lustig, hat viel Humor, der Film, ja, trotzdem, weil der Jonathan Demme kam ja eigentlich aus der Komödie. Aber er hat uns so viele kaputte Leute gezeigt, die so interessant waren, dass man mal einen Blickwinkel auf Menschen hat, die man sonst so nie im wahren Leben jemals kennenlernen würde. Mhm. Dieser Faktor, dass es noch ein bisschen gruselig ist und dass man bestimmte Sachen sieht, die man davor nie im Kino gesehen hat. Also eine Leiche, wo Haut fehlt. Mhm. Das ist, der Jonathan Demme hat ja auch sehr viel Dokumentation gemacht, über Neil Young zum Beispiel und über Jimmy Carter. Mhm. Der macht also Doku und Comedy und daraus dann einer der besten Thriller geworden, die es jemals gab. Von den schauspielerischen Leistungen muss man jetzt nicht viel sagen.
Kommen wir gleich noch im Spezifischen dazu.
Also es passt einfach alles, weil hier wurde auch zum ersten Mal schnörkellos sowas gedreht. Das ist kein Freddy Krüger oder ist kein Jason Voorhees-Film als Horrorfilm. Das wurde wirklich so gefilmt, als ob man dabei ist, auch durch diese Kameraeinstellung, dass du mit den Leuten durch die Räume gehst, dass die dich angucken, dass die quasi dich ansprechen. Und jetzt muss man sich auch vorstellen, weil wir vorhin gesagt haben, Kino gegen Netflix, wenn ich der Anthony Hopkins mit seinen riesen Augen über die ganze Leinwand anguckt, von oben nach unten, ist es ein anderes Feeling, als wenn du zu Hause vor deinem Handy sitzt.
Ne? Genau. Also Frage 2 ist ja, ob du eine bestimmte persönliche Erinnerung an den Film hast, aber wenn du das mit dem Plakat erzählst, aber gibt es noch was anderes?
Kurz, ich habe es aufgemacht gerade, du hast recht, man sieht im Totenkopf sind tatsächlich, also...
Ja, aber das habe ich immer gesehen, also das kenne ich, aber dass es mit Dalí zu tun hat, das wusste ich nicht.
Muss man genau hinschauen, sieht man nicht gleich so.
Naja, klar, na, wenn man da nicht drauf achtet, du nimmst es einfach so.
Ich habe noch eine persönliche Geschichte dazu. Wir gucken ja gerne im Original. Und wir haben ja auch die Kapazität, uns immer unnötiges Zeug einfach uns in die Birne zu schieben. Und es bleibt dann für immer da. Mhm. Und ich habe ganz viel aus Schweigender Lämmer in Englischklausuren benutzt.
Echt?
Ja, ich habe dann ganz viele bestimmte, also wir mussten, was weiß ich, über Tod eines Handlungsreisenden was schreiben. Und da habe ich dieses Dings benutzt, wie der Hannibal Lecter den Buffalo Bill beschreibt. Er ist wie ein Schmetterling. Also erstmal die Puppenform, dann das und so weiter. Das habe ich fast 1:1 in meiner Englischklausur geschrieben.
Sehr gut.
Und dann hat mein Lehrer darunter... Nee, ich habe aus mehreren Filmen in Englischklausuren zitiert. Auch aus... kennt ihr noch Being There? Das ist mit Peter Sellers
im Film. Ja, klar.
Und da ist der letzte Satz im Film, Life is a state of mind. Also das Leben ist so, wie man sich es quasi vorstellt. Und da hat mir ein Lehrer drunter geschrieben, das ist irgendwie kryptisch, was du schreibst. Irgendwie merkwürdig.
Naja.
Ignorant.
Ja. Ignorant. Ja, das ist so eine ganz... Und was gibt es noch privat oder private Erinnerungen zu Hannibal, zum quasi Sequel, nicht quasi, zum Sequel davon... Da bin ich zur Berlinale über den Hotelflur und da ist Anthony Hopkins mit seinem großen schwarzen Bodyguard uns entgegengekommen. Also, hey, Mr. Hopkins, hat er nur so Hello gesagt und ist dann weggegangen. Mhm. Und war genervt, dass man gefragt hat, warum ist aber alles so brutal. Aber das war's auch schon.
Du hast ihn gefragt?
Nee, nicht auf dem Hotelflur, sondern in den Interviews.
Ach so, dann in den Interviews, ja okay, naja.
Aber das hat jetzt nichts mehr mit Schweigender Lämmer zu tun, nur, dass ich eben
dass da du mal ihn
Hopkins da getroffen habe. So.
Ich weiß nicht, zu welchem Film ich ihn getroffen habe.
Ja, auch dazu. Waren wir nicht da zusammen
zur Berlinale? Nee. Das ist zu lange. 91 war ich da nicht auf der Berlinale.
Nee, das war Hannibal.
Ach, bei Hannibal war ich nicht. Das weiß ich. Zu Hannibal war ich nicht auf der Berlinale.
Sonst, letzter Bezug, ist einer der geilsten Scores, Soundtracks, die es gibt. Mhm. Ja, jetzt wurde jetzt neu auf Vinyl rausgebracht mit Unreleased Tracks.
Oh.
Ja.
Oh, geil.
Das gibt, du kennst aber schon Mondo, Stefan. Ja. Mhm. Kennst du Mondo, Fabian? Mondo hat sich spezialisiert auf Filmposter, Filmplakate, die einfach neu interpretiert werden von Grafikdesignern. Mhm. Und die pressen auch Soundtracks, so, cool. Die so ganz cool aussehen.
Ach geil.
Und dann habe ich mir schön dann importiert. Ja, mhm. Auf Vinyl. Und ich habe keinen Plattenspieler.
Schön. Ich habe aber einen.
Sehr gut.
Hint. Oh.
Sehr gut, ja.
Also, wenn du jetzt in Zukunft nach einem Geburtstagsgeschenk für mich suchst.
LSD. nee, Plattenspieler.
Nee, ich habe überlegt, meine ganzen Platten hier in die Firma zu bringen. Und den Plattenspieler auch.
Ja.
Was haltet ihr davon?
Ja, ist eine tolle Idee.
Und wo kommt jetzt das LSD vor?
Ich hab ein paar Soundtracks und so. Den Roger Rabbit Soundtrack und also.
Ja,
und
super.
Ja, wirklich, den kriegst du nicht mehr. Den Roger Rabbit Soundtrack von Alan Silvestri, den kriegst du nicht mehr. Den habe ich noch, das Original. Vinyl. Das klingt ja Vinyl.
So, jetzt, doch, ich habe noch was.
Oh, bitte.
Ich habe alles, was ich hier und zwar in Lämmer hatte, aufgehoben. Die Videokassette, die DVD, die Blu-ray, das Poster, die CD mit dem Soundtrack. Und jetzt habe ich auch noch das andere Ding.
Du geil. Bist ja komplett ausgestattet.
Ist doch, ja. ist doch nice. Ja. Weißt du, wie oft du ihn gesehen hast? Kannst du das sagen? Oder?
Ich denke wirklich so 30 Mal, bestimmt.
Bestimmt, ne?
Bestimmt.
Ja, ich komme auch auf 20 Mal, glaube ich.
Weil das ist dann, also auch so ein Film, finde ich, also ich will ihn lieber ganz sehen natürlich, aber wenn man rumschaltet und dann bleib ich da hängen. Also da, wenn man mal in die Verlegenheit kommt, normales Fernsehen zu sehen, was ja immer seltener vorkommt.
Der läuft ja immer spät, ne? Ist ja klar, Jugendfreigabe, meistens dann nach 12. Und dann, wenn du dann wirklich auf diesen Film schaltest, das ist mir jetzt schon 2-3 Mal passiert in den letzten 5 Jahren, dass ich mir den dann immer wieder ganz angeguckt habe.
Man weiß sofort, wo man ist und so, das ist einfach geil. Und das letzte Mal, also das ist auch eine Frage, aber du hast ja schon beantwortet, wann du das letzte Mal gesehen hast, also gut. Lieblingsszene, Lieblingssequenz?
Gibt sehr, sehr viele. Der Film ist reich mit Supersequenzen. Ich finde immer noch eine der besten ist, wenn sie sich das letzte Mal treffen, wo er in seinem Käfig ist und er gibt ihr ihre Akte zurück und dann streichelt ihr so den Finger. Das finde ich ganz toll.
Ja.
Das finde ich ganz stark.
Stimmt, das ist ein ganz kleiner Moment. Ne?
Das ist ein ganz kleiner Moment und er sagt auch, der mag sie und der wird die auch niemals auffressen.
Es reibe sich mit der Lotion ein, sage ich nur.
Das ist dein Lieblingsmoment?
Ja, diese Szenen da in diesem Bunker von diesem kranken Freak sind schon abgefahren.
Ich habe jetzt vorher auch schon mal drüber nachgedacht, was so meine Lieblingsszene ist in dem Film. Ich weiß es auch nicht. Ich finde diese Momente gut, wo sie dann halt quasi eine Epiphanie hat und das entschlüsselt, was er ihr gesagt hat und sie dann darauf kommt und so. Das finde ich immer schon ganz geil. Und ich fand glaube ich, am meisten abgefeiert, glaube ich, habe ich diesen Moment, wenn das SWAT-Team im falschen Haus ist, ne? Und das ist so geil geeditet, also so geil geschnitten, dass du halt beim ersten Mal im Kino da gesessen hast und dann so, oh krass, jetzt geht er ab, Action, und dann falsches Haus.
Genau.
Und sie ist dann alleine da.
Und noch eine super Szene ist, wenn sie da im Haus drin ist, von Buffalo Bill, von James Gum, ist auch so ein ekliger Name. Mhm. Und sie fragt dann so, naja, wer hat hier davor gewohnt und sonst was? Und dann guckt sie von rechts nach links und dann bleibt ihr Auge so hängen an so Garn, was da so aufgestapelt ist. Und dann fliegt da so eine Motte drauf und dann weiß sie ganz genau, die ist im richtigen
Haus. Genau. Stimmt. Ist ganz, ganz klar.
Und natürlich
ganz
die Eingangsszene, wo die beiden sich zum ersten Mal sehen, was du vorhin beschrieben hast, wo er sie gefoppt hat und das dann genommen wurde, das ist auch wahnsinnig stark.
Ja, ja, das stimmt. Diese Sequenzen.
Aha. Der ganze Film ist stark.
Der ganze Film ist stark. Aber ist er es? Gibt es denn Makel? Als Frage 6, gibt es einen Makel? Etwas, was dir nicht gefällt? Mhm. Etwas, was dir aufgefallen ist, wo du gesagt hast, ach,
Ja, das ist eine gute Frage. Er ist nicht zu lang, er ist nicht zu kurz. Der Makel. Ich hab gedacht, ganz, ganz am Anfang war, ich glaube, die haben es relativ chronologisch gedreht, war der Anthony Hopkins noch nicht so ganz in dieser Hannibal Lecter-Rolle drin. Aber das kann auch nur, jetzt kann ich natürlich auch sagen, jetzt seziere ich das Ding, nachdem ich es 30 Mal gesehen habe. Da hat er ein bisschen mehr mit Mimik und ein bisschen mehr was anderes gemacht. Kann aber auch sein, dass ich da komplett falsch liege. Ich zeig dir da mal die Szene.
Also, dass du das Gefühl hattest, da gab es so irgendwie eine Szene vielleicht.
Ja, der war noch ein bisschen mehr over the top. Aber eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich sage jetzt nicht, der ultra perfekte Film, aber eigentlich ist es okay,
würde ich jetzt nicht. Was denn deine?
Darf auch die?
Nee, für mich gibt's nichts.
Für mich ist er tatsächlich eben, was die Bilder angeht, was ich vorhin auch schon gesagt habe, so ein 90er-Film. So. Und das wird natürlich immer bleiben. Das ist auch schade, weil die 90er ja nicht so für große Kunst stehen.
Was?
Die 90er sind ja ein Haufen.
Bei den Nerds gilt allgemein hier 1996, 1997 als das beste Kinojahr aller Zeiten.
Okay. Wusste ich noch nicht.
Ist ja nicht schlimm, dafür sind wir ja da.
Gut.
Das war das Jahr mit L.A. Confidential und so weiter, ne? Das gilt irgendwie, gibt's ja immer wieder. Gladiator war das ja irgendwie diese Zeit. Und dann, es gibt so dieses eine Kinojahr, von dem behauptet wird, das beste Kinojahr aller Zeiten.
Okay.
Aber das ist natürlich.
Wir werden in diesem Podcast noch mehr darüber erfahren.
Ja, mal gucken. Gladiator war ein bisschen, war 2000.
Der war ein bisschen später. Ja. Aber dieses Jahr war das mit L.A. Confidential.
Wie heißt denn der Arzt, der mal auf der Flucht war? Dr. Kimball? Auch so ein 90er-Film für mich.
Ja.
Ja, der ist aber super, der ist immer noch gut.
Toll. Ja. Sehr, sehr geil. Nicht so gut wie die Fortsetzung. Nein, umgekehrt.
Auf der Jagd.
Auf der Jagd. Mit Wesley Snipes. Wer?
Mit Tommy Lee Jones. Ja. Wesley Snipes kommt auch wieder.
Ja, stimmt. Und er wird mit Blade wieder zu tun haben, hat er gesagt.
Ja. Fand ich übrigens ganz, ganz kurz mal, machen wir mal eine Detour, weil ich ganz fies was mit Wesley Snipes gemacht habe. Mehr sage ich nicht.
Finde ich auch.
Wer möchte, kann das mal googeln. Aber das war wirklich blöd, was da abgegangen ist. Aber ist egal. Nee, egal ist es nicht. Aber eben, das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. So, jetzt haben die Jodie und der Anthony, Sir Anthony, ihre Oscars bekommen. Aber wer gibt denn für dich die Standout-Performance?
Ich muss schon sagen, Buffalo Bill ist schon richtig krass.
Ted Levine ist schon richtig krass.
Wirklich. Also da hat man nicht gedacht, das ist ein Schauspieler. Man hat echt gedacht, der Typ ist einfach verrückt, ist einfach bekloppt.
Ja,
der hat schon,
das ist ein Mörder.
Der hätte auch meiner Meinung nach auch eine Oscar-Nominierung kriegen müssen als bester Nebendarsteller. Der hat so mutige Sachen da drin gemacht. Mhm. Also wir haben ja die Tanzszene schon angesprochen, das muss man erstmal machen. Ja?
Ja. Und vor allem muss er drauf kommen. Also es hat ja Jonathan Demme, der Regisseur, hat ja nicht gesagt, so klemm dir jetzt mal dein Piemann zwischen die Beine und dann gucken wir mal, wie schön du aussiehst und was du mit dir machen würdest.
Richtig,
ja. Sondern dass er selber drauf gekommen. Also
der ist so gut besetzt, dieser Film. Auch die Mutter von dieser Catherine Martin, die dann im Loch ist, diese Senatorin, die war auch super.
Mhm.
Also so viele Leute haben so, der Anstaltstyp, der Dr. Chilton,
ja.
dieser mega Arschloch, der hat so toll überzeugend, du hast ihn gehasst vom ersten Moment. Ganz, ganz große Sachen. Wir gehen jetzt mal von den Heavyweights weg von Jodie Foster und
Anthony Hopkins. Selbst der Wächter, den sie dann später noch mal ran, und der ist auch cool. Ne?
Auch der FBI-Chef war ja, auch so, der,
Scott
so
Glenn,
muss der genau. sein. Ne?
Ja, Scott Glenn, einfach top
besetzt. Also ganz, ganz toll, ja, ganz, ganz toll besetzt.
Guter Film, also können wir durchaus empfehlen, wenn er noch nicht gesehen hat.
Ja, am besten mit deiner Mutter angucken.
Am besten mit der Mutti angucken.
Wir verlosen einmal Schweigen der Lämmer Abend mit Stefan.
Was Kuhlmanns hat denn deine Mutter zu dem Film gesagt damals?
Ich glaube, die hat ihn jetzt auch schon so oft gesehen, aber sie findet das natürlich auch eklig, diese Beißszenen, alles, was so in Ekel geht, findet sie nicht gut. Meine Mutter ist sehr...
Aber
meine...
sie setzt sich doch hin mit dir und guckt,
wenn du mit das uns allen.
Nicht auch hier Nightmare on Elm Street und sowas geguckt?
Nee. Nightmare on Elm Street, doch, das stimmt. Ganz, du hast recht, du hast ein gutes Gedächtnis. Aber das ist 1000 Jahre her.
Und da hat es am Schluss was gesagt?
Ich sag gleich, ich weiß nicht mehr, in welchem Film das war, das müssen mir jetzt die ganzen Horrorfans verzeihen. In irgendeinem Film, vielleicht dritter Teil, schmeißt dann die Frau, diese Heather, schmeißt den Freddy Krüger in den Ofen. Der Ofentür geht zu und da hat meine Mutter gesagt, endlich ist Mike Krüger tot. Und das ist jetzt ganz, ganz schlimm für mich, weil wenn Mike Krüger mal, ich hoffe es nicht, der soll 100 Jahre alt werden.
Der soll bitte 200 Jahre alt werden.
Wenn der mal das Zeitliche segnet, kann ich mich nur an diesen Satz erinnern.
Ja, fürchterlich. Meine Mutter hat ihn auch im Kino gesehen. Und ich weiß
Mike Krüger?
Nein, den Film Das Schweigen der Lämmer, über den wir die ganze Zeit sprechen. Und sie war wirklich schwer begeistert.
Ja, okay. Na, meine Mutter war überhaupt gar nicht begeistert. Das ist immer noch einer der Filme. Das ist wirklich so, wenn wir mit ihr so einen Filmabend, damals, als wir uns noch treffen durften, wenn wir einen Filmabend gemacht haben und wir dann gesagt haben, ja, wir gucken, das ist so ein Thriller und so. Meine Mutter dann wirklich, sie sagt dann so, ist das so weit wie Schweigen der Lämmer? Nee, Mama, ist schlimmer.
Aber okay. Das stehender Begriff geworden bei euch.
Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Also, ich weiß nicht, wie deine Mutter zu anderen Filmen steht. Meine Mutter guckt sehr gerne Mafia und Brutalitätsfilme. So.
Nee, meine Mutter nicht.
Das guckt sie sehr gerne. Also, Goodfellas, Hoch und Runter, Casino und das findet sie ganz toll. Aber meine Mutter nennt es nicht Thriller, sie sagt, mach mal einen Krimi an.
Ja, meine Mutter ist auch Krimi, aber die mag auch sehr gerne Thriller, aber so wie ich guckt sich keinen Horror an.
Yeah. Warum machen wir nicht mal so eine Mütterrunde hier?
Ja.
Mein Vater wird hier mitmachen bei die 100 besten Filme aller Zeiten in einer späteren Episode, nicht verraten welche, aber meine Mutter...
Ich weiß ja schon, Willow.
Ja, komm, jetzt muss deine Mutter auch noch mal irgendwann anschleppen.
Müssen wir machen so ein Mutter-Special. Am Muttertag. Meine Herren, wir sind tatsächlich damit auch schon am Ende dieser Ausgabe. Das ging aber schnell, oder?
Ging aber schnell.
Naja, also es sei denn, du möchtest jetzt noch ein weiteres Abschlussplädoyer geben.
Wenn wir noch Nerd-Facts raushauen sollten, wenn du noch was weißt. Also Schwengelimmer hat sich so eingebrannt in das kulturelle Bewusstsein. Wie ist Billy Crystal rausgekommen zur Oscar-Verleihung, Stefan?
Mit der Hannibal Lecter-Maske.
Und angebunden auf so eine...
So ein Schiebeding.
Sackkarre. Und es gab, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, es gab einen Spoof, das hieß der Schwein der Hammel.
Oh, schrecklich.
Mit Dom DeLuise. Kennt ihr das noch?
Ja.
Das lief so im Marmorhaus. Das gibt's alles schon. Wir sind schon so alt. Die uns zuhören aus Berlin, ihr wisst es, ihr denkt, Marmorhaus ist...
Marmorhaus ist ein Klamottenladen.
Ist ein Klamottenladen.
War mal ein Kino und da ist jetzt H&M drin.
Da ist jetzt Zara drin, glaube ich. Und wir wollen ja für jeden gleichmäßig Werbung machen. Und in der Filmbühne Wien ist jetzt Apple drin.
Du kannst mir aber glauben, dass H&M und Zara und wie sie alle heißen, die sind auch alle fast tot und wird es auch in einem Jahr nicht mehr geben, weil alle bei Amazon bestellen. Ne? Also deswegen kann man ruhig mal H&M sagen.
Ja, to end on a happy note.
Ich habe gedacht, weil Elon Musk jetzt auch was jetzt Klamotten macht. Das sind meine, Ich habe meine neuen Elons an.
Ja. Wer da schlau ist, er entwirft dann noch die Klamotten dann für die Mars-Mission. Weißt du, wenn du dann im Raumschiff sitzt.
Der Mars-Pulli.
Der Mars-Pulli. Also, wie schweifen wir denn jetzt ab? Heute hat mir einer ein Foto geschickt von einem Berliner, von einem Pfannkuchen, der auf dem Mars-Riegel liegt. Und darunter steht der erste
Berliner auf dem Mars.
Und ich denke mir, wer hat so eine Zeit?
Wir haben auch alle viel Zeit. Wer macht denn sowas?
Das Schweigen der Lämmer, unser Platz 81 bei die 100 besten Filme aller Zeiten. Vielen Dank, Herr Mayer.
Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte.
Ja, mal sehen, wie lange wir das Spielchen noch treiben hier. Und danke, Armin.
Sehr gerne.
Armin ist Sophie.
Sehr gerne. Zum nächsten. Ich komme nochmal.
Ja.
Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage.
Genau, wir werden uns noch mal beehren. Aber vielen Dank, du hast jetzt die Patenschaft ganz offiziell übernommen. Du kannst jetzt immer, wenn du was Neues tweetest, oder Post ist ganz immer Hashtag Filmpate.
Sehr gut.
Immer Hashtag Filmpate zu machen. Also, es war vielleicht ein bisschen verschwurbelt, aber wir haben uns echt zusammengerissen, hier zusammenreißen müssen, weil es wirklich, wenn Armin und ich zusammensitzen, dann, ich habe es vorhin schon gesagt, dann öffnen wir immer ein Raum-Zeit-Kontinuum. Kommentare, Beschwerden, Fragen, Wünsche, Anträge gerne per Mail an kontakt@podcast-1.de.
Sehr gut.
Jetzt habe ich es wieder mal gesagt. Bist du stolz auf mich?
Ja, du bist lernfähig.
Danke, Armin.
Bitte, sehr gerne immer
wieder.
In der nächsten Ausgabe geht es um einen weiteren Film mit Jodie Foster. Und um ein Werk, das, wie soll ich das sagen, eine Popkultur-Legende zum ganz großen Kinoereignis gemacht hat. Also zwei Filme wieder. In einem Film wird Auto gefahren. Im anderen werden Autos durch die Gegend geworfen.
Wir freuen uns.
Wir freuen uns.
Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion. Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.